Linke Theorie. Theorie-Podcast der jungen Linken. Hallo und herzlich willkommen zu Linke Theorie, dem Theorie-Podcast der jungen Linken. Du hast dich schon mal gefragt, was ein Begriff heißt, wie du dir eine Theorie erklären kannst oder was eigentlich ein Großkonzern ist? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Miriam und hier erfährst du, was eine linke Analyse zu Großkonzernen sein kann. Nimm dir 15 Minuten Zeit, hörst dir vielleicht auch ein zweites Mal an und schreib uns dann gern, was du darüber denkst, wie wir einen Großkonzern erklären. So, jetzt geht's los. Das Handy von Apple, Bücher über Amazon bestellt und die Cornflakes von Nestle. Relativ wenige, enorm große Unternehmen prägen das Alltagsleben von Milliarden Menschen. Diese sogenannten Großkonzerne, wie etwa Apple oder Amazon, sind aber nicht nur riesig, sondern auch unfassbar reich und mächtig. Einzelne Finanzunternehmen wie BlackRock könnten im Alleingang Länder in den Bankrott schicken. Der jährliche Umsatz von Unternehmen wie Amazon oder Walmart übersteigt die Produktion der meisten Länder. Und Steuern zu zahlen scheint für viele Großkonzerne ohnehin nur optional zu sein. Aber was steckt hinter diesen Großkonzernen? Wie konnten sie so erfolgreich werden? Ist die Dominanz weniger riesiger Unternehmen ein neues Phänomen? Und sind penibel durchorganisierte Großkonzerne vielleicht sogar ein Schritt zum Sozialismus? All das werden wir uns in dieser Folge anschauen. Doch am Beginn werfen wir noch einen Blick darauf, wie groß das Gewicht der allergrößten Konzerne heute tatsächlich ist. Blicken wir auf die Statistiken, so sehen wir, dass sich in den letzten Jahrzehnten die Dominanz von einigen wenigen Firmen immer weiter zuspitzt. Das bedeutet, dass immer weniger Firmen immer größere Anteile ihrer Märkte kontrollieren. Der internationale Markt für Saatgut wurde noch vor 5 Jahren von 6 Firmen dominiert. Nach 2 Unternehmenszusammenschlüssen, der prominenteste davon Monsanto Bayer, sind es nur noch 4 Unternehmen, die einen großen Teil des Marktes unter sich aufteilen. Etwas Ähnliches spielt sich bei den Wirtschaftsprüfern ab. In den 80ern waren es noch 8 Firmen, die alles dominiert haben. Nach vielen Unternehmenszusammenschlüssen sind aus den Big 8 heute die Big 4 geworden. Beispiele wie diese könnte man wohl eine ganze Podcast-Folge lang aufzählen. Tatsächlich sehen wir aber in allen Wirtschaftssektoren, dass der Anteil der größten Firmen am gesamten Markt in den letzten 40 Jahren kontinuierlich angestiegen ist, mit ganz wenigen Ausnahmen. Sehen wir uns die USA an, so kontrollieren in der Industrie die 4 größten Firmen mittlerweile über 40, die 20 größten sogar über 70% des gesamten Marktes. Am krassesten ist aber wohl die Entwicklung der größten Technologiefirmen. Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und die Google-Mutter Alphabet sind zuerst einmal enorm, enorm wertvoll. Im Winter 2021 lag ihr gemeinsamer Börsenwert bei knapp 10 Billionen US-Dollar. Eine schwer vorstellbare Zahl, oder? 10 Billionen Dollar sind fast das 23-fache der österreichischen Wirtschaftsleistung. Oder anders gesagt, ganz Österreich müsste Stand heute für 23 Jahre arbeiten und dabei nichts ausgeben, um sich danach die 5 großen Technologiekonzerne kaufen zu können. Aber nicht nur die Größe der Big Five ist gigantisch, sondern auch ihr Gewicht im Vergleich zu anderen. Vom gesamten Marktwert der 60 größten Tech-Unternehmen entfallen 40% auf die 5 Player Apple, Microsoft, Amazon, Facebook und Google. Diese Konzentration hat sich während der Corona-Pandemie noch viel stärker zugespitzt. Zwischen Ende 2018 und Sommer 2021 ist der Anteil der großen 5 Tech-Firmen unter den wichtigsten Unternehmen regelrecht explodiert und hat den Rekordhoch erreicht. Wir sehen also, immer weniger Unternehmen werden immer riesenhafter und kontrollieren immer größere Teile ihres Marktes. Das ist aber nicht alles. Was auch auffällt, vor allem im Technologiebereich wachsen die großen Firmen auch immer schneller. Die Großbank JP Morgan hat 133 Jahre gebraucht, um einen Börsenwert von 50 Milliarden zu erreichen. Bei Apple war das nach 33 Jahren zu weit und Facebook brauchte sogar nur 14 Jahre dafür. Der Vermögensverwalter BlackRock, der das Geld seiner Kundinnen investiert, ist erst gut 30 Jahre alt und hat seinen eigentlichen Siegeszug nach der Finanzkrise begonnen. In weniger als 10 Jahren hat BlackRock sein gesamtes verwaltetes Vermögen von 3,5 auf 8,6 Milliarden Dollar weit mehr als verdoppelt. Damit ist die Firma heute der mit Abstand größte Vermögensverwalter und kontrolliert ein Vielfaches mehr als die typischen Großbanken, die oft über 100 Jahre alt sind. Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie sind wir in diese Situation geraten, dass immer weniger Unternehmen immer größere Teile der Wirtschaft kontrollieren und immer schneller neue Märkte an sich reißen? Der Aufstieg der Großkonzerne. Vor dem Aufkommen von Kapitalismus, Eisenbahn und Dampfmaschine gab es so etwas wie eine natürliche Schranke dafür, dass nicht ein paar wenige Produzenten die Wirtschaft kontrollieren. Die Landwirtschaft, die den Großteil der vorindustriellen Produktion ausmachte, musste notwendig über das ganze Land verteilt produzieren. Aber auch andere Wirtschaftszweige mussten sich an Holzbestände oder Wasserläufen als Energiequellen orientieren. Die wirtschaftliche Aktivität in einem Punkt zu konzentrieren, brachte damit keine Vor-, sondern Nachteile. Dazu kam, dass Transportkosten hoch waren. Die meisten Güter des täglichen Bedarfs wurden daher nicht über weite Strecken transportiert. All das änderte die Industrialisierung. Durch den Aufstieg von Kohle und später Öl konnte man Energie nun quasi ortsunabhängig verbrauchen oder sich einfach an den Standorten der großen Kohlevorkommen orientieren, um die herum in Europa nun Industriegebiete entstanden. Damit wurde die Produktion in einem bis dahin unbekannten Ausmaß räumlich konzentriert. Aber auch Massenproduktion in einzelnen Betrieben bzw. Fabrikshallen brachte zunehmend Vorteile mit sich. Durch die Herstellung großer Mengen lohnte es sich, große und teure Maschinen anzuschaffen, da man die Produktion effizienter und kostengünstiger machen konnte. In der Ökonomie nennt man das Skaleneffekte. Diese Entwicklung fiel Karl Marx schon Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Er sah, dass die Produktion im Kapitalismus dazu tendiert, Arbeitskräfte, die er variables Kapital nannte, durch Maschinen und sonstige technische Einrichtungen, genannt fixes Kapital, zu ersetzen. Auf diese Beobachtung ist nicht nur immer wieder zurückgegriffen worden, um Arbeitslosigkeit im Kapitalismus zu erklären, auch für die marxistische Krisentheorie war und ist die Tatsache, dass Menschen zunehmend durch Maschinen verdrängt werden, ein wichtiger Ausgangspunkt. Aber mehr dazu würde den Rahmen sprengen. Man darf die umwälzende Kraft der Industrialisierung aber auch nicht überschätzen. England war auch um 1800 nicht von Fabriken mit gigantischen Maschinen überzogen. Auch kapitalistische Produktion war lange Zeit noch viel kleinteiliger und arbeitsintensiver, als man geglaubt hatte. Der Weg hin zum heutigen Großkonzern war aber damit bereits eingeschlagen und im Laufe des 19. Jahrhunderts erlebten Europa und die USA bereits eine Tendenz zu größeren Unternehmen und Massenproduktion. Vor allem die Finanzkrise von 1873 und die Jahre danach sollten sich als Wendepunkt entpuppen. In dieser Zeit wurden Großkonzerne wie die Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, heute bekannt als AEG, gegründet, aber auch die Vorläufer der späteren Branchenriesen General Electric und US Steel. Die Krise von 1873 zeigte, dass Großsein nun unverzichtbare Vorteile mit sich brachte. Die neuesten Techniken sowie Forschung und Entwicklung waren nur für Großunternehmen leistbar. Aber auch der Zugang zu Krediten und Aktienkapital war für Großkonzerne ungleich leichter, die oft ein sehr enges Verhältnis zu ihren Banken pflegten. Vor allem in Deutschland und Österreich. Angesichts dieser Situation war die Finanzkrise von 1973 ein regelrechter Treiber für Konzentration. Kleinere Firmen gingen tendenziell unter, während große überlebten und oft noch ihre Konkurrenten aufkauften. Dieses Muster lässt sich auch in den jüngeren kapitalistischen Krisen erkennen. Wir sehen also, dass die Tendenz zum Großkonzern eine Eigenschaft des Kapitalismus zu sein scheint. Möglich macht es ein Zusammenspiel aus fossilen Energieträgern, kapitalintensiven Innovationen und einfacheren Zugängen großer Firmen zu Finanzierung und Politik. Im Fall von Google, Amazon oder Facebook kommt sogar ein zusätzlicher Vorteil der Größe hinzu. Die Größe der Firma macht das Produkt unmittelbar besser. Suchmaschinen werden akkurater, je mehr sie benutzt werden, und auch soziale Netzwerke werden attraktiver, je mehr Menschen sie nutzen. Diese sogenannten Netzwerkeffekte können Teil einer Erklärung dafür sein, warum die kapitalistische Tendenz zum Großkonzern sich in den letzten Jahrzehnten noch zusätzlich beschleunigt hat. Offen bleibt aber, was diese neue Art von datenorientierten Großkonzernen für das Ziel einer sozialistischen Gesellschaft bedeutet. Vorboten des Sozialismus. Der russische Revolutionär Lenin war bekanntermaßen ein großer Freund von akribischer Planung. Nicht umsonst schrieb er noch am Vorabend der russischen Revolution, sein nächstes Ziel wäre es, die gesamte Volkswirtschaft nach dem Vorbild der Deutschen Post zu organisieren. Lenin war der Meinung, dass der Kapitalismus mit seinen Großkonzernen, Banken und staatlichen Institutionen ein Maß an Planung hervorbringen würde, das auch im Sozialismus nützlich sein konnte. Natürlich würde es nicht ausreichen, einfach die Führung der kapitalistischen Institutionen und Großunternehmen auszutauschen. Sie waren schließlich von den Kapitalistinnen errichtet worden, um ihre Profite zu sichern und schlossen die Arbeiterinnen daher von jeglicher Mitbestimmung und Verfügungsmacht aus. Lenin meinte daher, dass es die ArbeiterInnen selbst sein müssten, die Institutionen wie die Post in Betrieb setzen und ihre Verwaltung kontrollieren sollten. Techniker und Büroangestellte dürften daher nur einen typischen Arbeiterlohn bekommen und den arbeitenden Menschen verantwortlich sein. Bereitet die Konzentration der Wirtschaft den Kapitalismus also den Sozialismus vor? Über 100 Jahre, nachdem Lenin diesen Gedanken aufgeschrieben hatte, stellt sich die Frage noch immer. Beispielsweise beobachten die Autoren des Buches People's Republic of Walmart, dass Großkonzerne wie Amazon oder Walmart intern organisiert sind wie ein planwirtschaftlicher Staat. Ein enorm autoritärer und ausbeuterischer Staat zugegebenermaßen. Beide Unternehmen zusammengenommen setzen jährlich mehr Waren um, als die Sowjetunion je in einem Jahr produziert hat. Gleichzeitig folgen die internen Abläufe keinen Marktgesetzen, sondern einem strikten Planungsregime. Leicht überspitzt könnte man Amazon und Walmart damit als größte Planwirtschaften der Geschichte bezeichnen. Wirft man einen genauen Blick auf diese Unternehmen, so merkt man, dass an dieser Darstellung tatsächlich etwas dran zu sein scheint. Einzelne Walmart-Filialen entscheiden nicht selbst, ob und wie viele Produkte sie von Großhändlern einkaufen. Stattdessen sind die Lagerbestände, der Ankauf und sogar der Verkaufsort streng zentral geplant. Amazon plant seine Logistik ähnlich beeindruckend und zeigt zusätzlich, dass zentrale Planung mittlerweile auch bei kleinteiligen Konsumgütern und in enorm personalisierter Form geschehen kann. Amazon kennt unsere individuellen Bedürfnisse und unseren Geschmack so gut, dass vor einigen Jahren tatsächlich das Konzept patentiert wurde, Bestellungen auf den Weg zu schicken, bevor sie tatsächlich getätigt wurden. Amazon, Walmart und Co. sind durch eine Kombination von sogar im Kapitalismus besonders unmenschlicher und häufig illegaler Ausbeutung ihrer Angestellten und strikter Wirtschaftsplanung erfolgreich geworden. Die Beispiele von Amazon und Walmart lassen hoffen, dass einige der historischen Schwierigkeiten von Planwirtschaften mittlerweile technisch lösbar geworden sind. Großkonzerne und Monopole sind aber natürlich nicht nur Segen für die sozialistische Bewegung. Zuallererst einmal sind Facebook, Walmart und BlackRock nämlich enorm mächtige Feinde. Solche Großkonzerne sind absolut undemokratisch organisiert und oft im Alleingang fähig, einzelne Staaten in die Pleite zu schicken oder zu erpressen. Gleichzeitig haben sie ganz offensichtlich ein Interesse daran, die kapitalistische Ordnung aufrechtzuerhalten, und es wäre naiv zu glauben, dass Facebook, Apple und Co. im Zweifelsfall nicht ihr ganzes Gewicht einsetzen würden, um das auch sicherzustellen. Angesichts dessen müssen wir an Strategien arbeiten, wie wir als Linke mit der Macht internationaler Großkonzerne umgehen können. Wir sollten aber gleichzeitig nicht vergessen, dass Amazon nicht nur ein krasser Ausbeuter ist, sondern uns auch ein Stück weit zeigt, dass eine bessere, vernünftigere Welt möglich wäre. Linke Theorie. Theorie-Podcast der Jungen Linken.